Das Buch der Woche.
Auf Deutsch heißt das neue Buch des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek Der Mut der Hoffnungslosigkeit. Im Original auf Englisch hatte es neben The Courage of Hopelessness aber noch einen Untertitel Chronicles of a Year of Acting Dangerously. Es ist also so etwas wie das Tagebuch eines Jahres. Man muss sich jetzt aber nicht ein herkömmliches Tagebuch mit Eintragungen an jedem Tag vorstellen, die dann mit Liebestagebuch beginnen. Sowas macht der Žižek natürlich nicht, aber er bezieht sich da auf das Jahr 2016, in dem er sich immer wieder öffentlich geäußert hat, unter anderem zu Donald Trump, der dann am Ende dieses Jahres zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde. Angegriffen wurde er nicht zu knapp in jenem Jahr, von links, von rechts, von oben und von unten, und er bezieht sich in dem Buch Der Mut der Hoffnungslosigkeit immer wieder ganz konkret auf diese Angriffe. Das macht das Buch für ein politisch-philosophisch-Zeitfragenbuch ein wenig ungewöhnlich. Es wirkt auch manchmal ein wenig leicht beleidigt, aber das, was Žižek in dem Buch schreibt, ist im Allgemeinen von jedem wortreichen Angriffsgeist und von jenem Drang zur originellen Formulierung und zur originellen Begründung von Formulierungen, die man von ihm kennt. Der erste Ausschnitt ist aus der Einleitung, die sozusagen eine Begründung des Haupttitels Der Mut der Hoffnungslosigkeit liefert. Und er bezieht sich jetzt in diesem Ausschnitt auf seine Kollegin Alenka Supančić, die einen Text geschrieben hat zu dem Roman von Italo Svevo, Zenos Gewissen. Und in diesem Roman geht es unter anderem darum, dass diese Hauptfigur Zeno unbedingt mit dem Rauchen aufhören will. Supančić entdeckt in diesen Bemühungen Zenos ein allgemein anwendbares Muster. Und das schreibt Slavoj Žižek dazu. Die Grundversion ist der falsche Verweis auf die Wahlfreiheit, bei der, wenn wir das Beispiel des Rauchens nehmen, mein Bewusstsein, dass ich jederzeit damit aufhören kann, garantiert, dass ich es nie wirklich tun werde. Die Möglichkeit, mit dem Rauchen aufzuhören, ist genau das, was die tatsächliche Verhaltensänderung blockiert. Sie erlaubt es mir, mein fortwährendes Rauchen ohne schlechtes Gewissen zu akzeptieren, sodass das Ende des Rauchens geradezu als Grund für dessen Fortsetzung ständig präsent ist. Wenn ich die Heuchelei dieser endlosen Entschuldigung nicht länger ertragen kann, folgt der nächste Schritt, der in der immanenten Umkehrung dieser Haltung besteht. Ich entscheide mich zu rauchen und erkläre, dies sei die letzte Zigarette meines Lebens, sodass ich sie, im Bewusstsein, dass es meine letzte ist, in einem gewissen Mehrwert genießen kann. Dies tue ich immer wieder und wiederhole ein ums andere Mal das Ende, die letzte Zigarette. Das Problem an dieser Lösung ist, dass sie nur funktioniert, wenn ich nicht nur erkläre, sondern auch wirklich daran glaube, dass die jeweilige Zigarette meine letzte ist. Und somit ist diese Strategie ebenfalls zum Scheitern verurteilt. In Svevos Roman geht es damit weiter, dass Zenos Psychoanalytiker seine Strategie ändert und erklärt, Zeno solle so viel rauchen, wie er wolle, da seine Gesundheit kein ernsthaftes Problem darstelle. Das einzige pathologische Merkmal sei vielmehr Zenos Besessenheit vom Rauchen und seine Leidenschaft, damit aufzuhören. Was beendet werden soll, ist daher nicht das Rauchen, sondern der beharrliche Versuch, damit aufzuhören. Wie nicht anders zu erwarten, ist die Wirkung dieser Veränderung katastrophal. Statt sich endlich erleichtert zu fühlen und ohne Schuldgefühle rauchen zu können, ist Zeno zutiefst verstört und verzweifelt. Er raucht wie verrückt und fühlt sich dennoch vollkommen schuldig, ohne aus seinen Schuldgefühlen eine narzisstische Befriedigung ziehen zu können. Verzweifelt bricht er zusammen. Alles, was er tut, erweist sich als falsch. Verbote funktionieren ebenso wenig wie Freizügigkeit. Es gibt keinen Ausweg, keinen angenehmen Kompromiss. Und weil es der Mittelpunkt seines Lebens war, verliert nun sogar das Rauchen jeden Sinn und Zweck. In völliger Verzweiflung und nicht etwa als gewichtige Entscheidung, gibt er schließlich das Rauchen auf. Der Ausweg tut sich also unerwartet auf, als Zeno die absolute Hoffnungslosigkeit seiner Lage akzeptiert. Und genau diese Matrix sollten wir auch hinsichtlich der Aussicht auf einen radikalen Wandel zugrunde legen. 2 Jahre vor seinem Tod, als deutlich wurde, dass es keine gesamteuropäische Revolution geben würde und er wusste, dass die Idee des Sozialismus in einem Land Unsinn war, war Lenin an diesem Punkt und schrieb: Wie aber, wenn die völlige Ausweglosigkeit der Lage, wodurch die Kräfte der Arbeiter und Bauern verzehnfacht wurden, uns die Möglichkeit eines anderen Übergangs eröffnete, um die grundlegenden Voraussetzungen der Zivilisation zu schaffen, als in allen übrigen westeuropäischen Staaten. Stalins ideologische Grundoperation bestand genau darin, Lenins Interpretation der Lage umzukehren. Er stellte die Isolation der Sowjetunion als einmalige Chance zum Aufbau des Sozialismus in einem Land dar. Stalins Formel in dieser historischen Situation war eine der Hoffnung. Das folgende Jahrzehnt brachte dann jedoch den Preis ans Licht, der für den Versuch, diese Hoffnung zu erfüllen, gezahlt wurde. Politische Säuberungen, riesige Hungersnöte und so weiter. Der Kommunismus des 20. Jahrhunderts lehrt uns, dass wir die Kraft aufbringen müssen, die Hoffnungslosigkeit vollständig anzunehmen. Giorgio Agamben sagte in einem Interview, Denken sei der Mut der Hoffnungslosigkeit. Eine Einsicht, die in unserem historischen Moment ganz besonders gilt, in dem selbst die pessimistischste Diagnose gewöhnlich nicht ohne den Verweis auf irgendeine Version des sprichwörtlichen Lichts am Ende des Tunnels auskommt. Wahrer Mut besteht nicht darin, sich eine Alternative auszumalen, sondern darin, die Konsequenzen der Tatsache zu akzeptieren, dass es keine klar erkennbare Alternative gibt. Der Traum von einer Alternative ist ein Zeichen von theoretischer Feigheit, dient jedoch als Fetisch, der uns davon abhält, die Ausweglosigkeit unserer Lage konsequent zu Ende zu denken. Wahrer Mut besteht, kurz gesagt, darin, einzugestehen, dass das Licht am Ende des Tunnels wahrscheinlich die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Zuges sind.
Das Buch der Woche.
Das Buch Der Mut der Hoffnungslosigkeit ist eine unglaublich weit gehaltene Analyse der, wenn man so will, politischen Gegenwart und vielen ihrer markantesten Erscheinungsformen. Es geht um Griechenland und Syriza, es geht um den Fetisch der Demokratie, es geht um China und die Religion, es geht um Terrorismus, es geht natürlich auch um Donald Trump, es geht um Sexuelle und so weiter und so fort. Eine ganz konkrete politische Erscheinung, die sich Žižek vornimmt in diesem Buch, ist das sogenannte Trade in Services Agreement, kurz TISA, auf Deutsch Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen. Es ist ein noch immer in Verhandlung befindliches Paket von Maßnahmen, das die EU-Staaten und die USA miteinander zu treffen versuchen. Viele erinnern sich vielleicht noch an TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen, das auch von vielen Seiten wegen Intransparenz kritisiert wurde. TISA ist nun etwas Ähnliches, wird aber von vielen Experten als noch viel weitreichender als TTIP bezeichnet. Interessanterweise sind beide Abkommen durch die Wahl Donald Trumps sozusagen eingeschlafen, weil Donald Trump diese Abkommen nicht weiterverhandeln will. Er mag diese Abkommen sicher aus gänzlich anderen Gründen nicht als Žižek, aber es ist doch ganz interessant, mal festzustellen, dass Verhandlungen, die von linken Gruppierungen oder auch Umweltschutzorganisationen massivst kritisiert wurden, erst dann ins Stocken geraten, wenn ein sehr rechter, einigermaßen autoritär wirkender oder jedenfalls wirken wollender Präsident am Ruder ist. Aber zu Žižeks Gründen, warum er Hillary Clinton für gefährlicher hält als Donald Trump, kommen wir später noch. Hier jetzt einmal ein Ausschnitt aus Slavoj Žižeks Betrachtungen zum Trade in Services Agreement, TISA. Unter das Abkommen fallen 50 Staaten und der Großteil des weltweiten Handels mit Dienstleistungen. Es enthält Richtlinien, die durch die Beseitigung regulatorischer Hürden eine Ausdehnung multinationaler Finanzkonzerne auf andere Länder fördern würden. Es untersagt eine stärkere Regulierung von Finanzdienstleistungen, obwohl die Finanzkrise von 2007 und 2008 allgemein als Folge eines Mangels an Regulierung eingeschätzt wird. Darüber hinaus sind die USA besonders daran interessiert, den grenzüberschreitenden Austausch von Daten einschließlich personen- und finanzbezogener Daten auszuweiten. Das Dokument unterlag der Geheimhaltung und sollte nicht nur während der Verhandlungsphase unter Verschluss bleiben, sondern eigentlich erst 5 Jahre nach Inkrafttreten des TISA-Abkommens veröffentlicht werden. Die Verhandlungen wurden zwar nicht direkt zensiert, doch fanden sie in den Medien kaum Erwähnung. Eine Marginalisierung und Heimlichtuerei, die im krassen Gegensatz zu der weltgeschichtlichen Bedeutung des Abkommens steht. Sollte es in Kraft treten, hätte dies globale Konsequenzen, da TISA im Grunde den gesetzlichen Rahmen für eine Restrukturierung des Weltmarkts schaffen würde. Zukünftige Regierungen wären an das Abkommen gebunden, unabhängig davon, wer die Wahlen gewinnt oder was die Gerichte dazu sagen. Für öffentliche Dienstleistungen würden restriktive Rahmenbedingungen gelten, sowohl was die Entwicklung neuer als auch den Erhalt bestehender Leistungen angeht. Dies dürfte wohl der Hauptgrund für die Geheimhaltung sein. Was diesen Punkt betrifft, ist TISA beileibe kein Einzelfall. Geheime Abkommen und Entscheidungen spielen heute mehr denn je eine Schlüsselrolle im Bereich der Wirtschaft und Finanzen, ebenso wie im Krieg. Die Entscheidung, in ein Land einzumarschieren, fällt oft lange bevor die breite Öffentlichkeit darauf mit Berichten über die Bedrohung, die dieses Land angeblich darstellt, vorbereitet wird. Die Hauptschuldigen am Zusammenbruch der Finanzmärkte 2008, von den Top-Managern der Banken bis zu hohen Staatsbeamten, drängen sich jetzt als Experten auf, die uns auf den schmerzhaften Weg der finanziellen Genesung führen können und deren Rat völlig höher zu bewerten sei als die Parlamentspolitik. Oder, wie Mario Monti es ausdrückte, wenn sich Regierungen vollständig durch die Entscheidungen der Parlamente binden ließen, wäre das Auseinanderbrechen Europas wahrscheinlicher als eine engere Integration. Was ist demnach die höhere Macht, deren Autorität die Entscheidungen der demokratisch gewählten Volksvertreter außer Kraft setzen kann? Die Antwort auf diese Frage lieferte schon 1998 der damalige Präsident der Deutschen Bundesbank Hans Tietmeyer, als er die nationalen Regierungen dafür lobte, dass sie das permanente Plebiszit der Weltmärkte dem Plebiszit an den Wahlurnen vorzogen. Man beachte die demokratische Rhetorik dieser obszönen Aussage. Die Weltmärkte sind demokratischer als Parlamentswahlen, weil in ihnen der Prozess des Wählens permanent, nicht nur alle 4 Jahre stattfindet und weil er sich auf globaler Ebene vollzieht, nicht nur an den Grenzen eines Nationalstaats. Dahinter steckt die Idee, parlamentarisch-demokratische Entscheidungen seien ohne diese Kontrolle durch die Märkte und Experten unverantwortlich. Aus diesem Grund markiert die Veröffentlichung der Teaser-Dokumente eine neue Stufe in der Strategie von WikiLeaks. Bislang lag ihr Schwerpunkt darauf aufzudecken, wie unser Leben durch staatliche Geheimdienste überwacht und kontrolliert wird. Jetzt erscheint eine neue Kontrollmacht, das Kapital, und bedroht unsere Freiheit auf eine viel komplexere Weise, indem es nämlich unseren Freiheitssinn selbst verdirbt. Weil die Wahlfreiheit in unserer Gesellschaft zu einem Wert höchsten Ranges erhoben worden ist, dürfen soziale Kontrolle und Beherrschung nicht mehr als Verletzung der Freiheit des Subjekts erscheinen, sondern müssen vom Individuum geradezu als Freiheitsgewinn erlebt und aufrechterhalten werden. Man nimmt uns die allgemeine Gesundheitsversorgung weg und erzählt uns, dass wir damit eine neue Wahlfreiheit gewinnen, weil wir unseren Krankenversicherer nun frei wählen können. Wenn wir uns nicht mehr auf dauerhafte Arbeitsverhältnisse verlassen können und gezwungen sind, uns alle paar Jahre eine neue prekäre Beschäftigung zu suchen, heißt es, wir bekämen dadurch die Chance, uns selbst neu zu erfinden und das kreative Potenzial zu entdecken, das in uns schlummere. Wenn wir für die Bildung unserer Kinder zahlen müssen, sagt man uns, dass wir jetzt in der Lage seien, Unternehmer unserer selbst zu werden und wie ein Kapitalist zu handeln, der frei darüber entscheiden muss, wie er die Mittel investiert, die er besitzt oder geliehen hat. In der Folge erleben wir unsere Freiheit zunehmend als das, was sie eigentlich ist, als eine Last, die uns der echten Wahl eines Wandels beraubt. Möglicherweise lässt uns diese Paradoxie auch unsere Obsession mit den Ereignissen in der Ukraine in einem neuen Licht betrachten. Was uns im Westen fasziniert, ist nicht die Tatsache, dass in Kiew Menschen für die Illusion einer europäischen Lebensweise auf die Straße gingen, sondern dass sie sich, zumindest dem Anschein nach, einfach erhoben und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen versuchten, indem sie ihren Präsidenten stürzten und verlangten, das korrupte politische System zu verändern. Sie handelten als politische Kraft, die einen radikalen Wandel durchsetzte. Und dazu haben wir im Westen, wie die Teaser-Verhandlungen zeigen, nicht mehr die Wahl.
Das Buch der Woche.
Slavoj Žižeks Buch Der Mut der Hoffnungslosigkeit ist auch eine Reaktion auf vielerlei Kritik, der er im Jahr 2016 sich ausgesetzt sah. Und zum einen wurde er kritisiert zu seinen Äußerungen zum damals noch Präsidentschaftskandidaten in den USA, Donald Trump. Žižek vertritt auch in diesem Buch die Meinung, Hillary Clinton wäre schlimmer gewesen als Donald Trump, weil das einfach die Fortschreibung der Zustände gewesen wäre unter dem Mantel einer oberflächlichen Gleichberechtigung, eines oberflächlichen Liberalismus. Sätze dazu aus diesem Buch sind zum Beispiel: Was ist die Brutalität von Trumps rassistischen und sexistischen Ausbrüchen gegen die Brutalität und Gewalt des heutigen globalen Kapitalismus? Oder: Die Liberalen geben die Ungerechtigkeit unseres Soziallebens zu, doch sie wollen sie, um noch einmal Robespierre zu zitieren, durch eine Revolution ohne Revolution beseitigen. Sie träumen von einer gesellschaftlichen Veränderung ohne wirkliche Veränderung, einem Wandel, der niemandem wirklich wehtut und bei dem die wohlmeinenden Liberalen weiter in ihren geschützten Enklaven unter sich bleiben können. Die Wahl Trumps ist für Žižek ein Ausdruck der größer werdenden Wut der Benachteiligten und das, findet er, ist immerhin eine bessere Ausgangsposition als die, dass alles so bleibt, wie es ist und von wohlmeinend wirkenden, sich gepflegt ausdrückenden Politikern gelenkt wird. Ein anderer Punkt, für den Slavoj Žižek in diesem Jahr oft kritisiert wurde, ist seine Kritik an der Sprache der Political Correctness. Und dazu kommt jetzt der heutige Ausschnitt. Das Subjekt wird als ein verwundbares Wesen aufgefasst, das von einem komplexen Regelwerk beschützt und im Voraus vor allen möglichen Störungen gewarnt werden muss, die es heimsuchen könnten. Steven Spielbergs Film E.T., der Außerirdische, erhielt 1982 nach seiner Veröffentlichung in Schweden, Norwegen und Finnland keine Altersfreigabe für Kinder unter 12, 11 bzw. 8 Jahren, weil die unfreundliche Darstellung der Erwachsenen als gefährlich für die Eltern-Kind-Beziehung eingestuft wurde. Ein raffiniertes filmisches Detail bestätigt diesen Vorwurf. In den ersten 10 Minuten werden Erwachsene fast ausschließlich unterhalb der Gürtellinie gezeigt, wie die Erwachsenen im Zeichentrickfilm, die Tom und Jerry ärgern. Aus heutiger Sicht lässt sich in dieser Altersbeschränkung ein frühes Zeichen der politisch korrekten Besessenheit erkennen, Individuen vor jeder Erfahrung zu schützen, die für sie in irgendeiner Weise verletzend sein könnte. Zensiert werden können nicht nur echte, sondern sogar fiktionale Erlebnisse. Ein Beispiel hierfür ist die Aufforderung des Beirats für multikulturelle Angelegenheiten der Columbia University, Werke des klassischen Literaturkanons mit Triggerwarnungen zu versehen. Der Anlass für diese Weisung war die Beschwerde einer Studentin, die Ovids Metamorphosen lesen sollte. Da sie selbst Opfer von sexuellem Missbrauch geworden war, stellten die lebendigen Schilderungen von Vergewaltigungen in dem Werk für sie einen Auslösereiz dar. Als der Professor die Beschwerde der Studentin abwies, verlangte der Beirat überdies die Einführung spezieller Trainingskurse, in denen die Lehrenden einen sensibleren Umgang mit Überlebenden von Anschlägen, Menschen anderer Hautfarbe oder Menschen aus einkommensschwachen Gegenden erlernen sollten. Der amerikanische Evolutionsbiologe Jerry Coyne hat völlig recht, wenn er sagt, dass solche Triggerwarnungen nicht nur in Bezug auf sexuellen Missbrauch, sondern auch auf Gewalt, Intoleranz und Rassismus am Ende dazu führen werden, dass jedes literarische Werk als potenziell anstößig abgestempelt wird. Das war's dann wohl mit der Bibel, mit Dante, mit Huck Finn, rassistisch bis zum Gehtnichtmehr und mit all den alten Werken, die geschrieben wurden, bevor wir erkannten, dass Minderheiten, Frauen und Homosexuelle keine Menschen zweiter Klasse sind. Schuld und Sühne? Triggerwarnung, brutale Gewalt gegen eine alte Frau. Der große Gatsby? Triggerwarnung, Gewalt gegen Frauen. Dantes Inferno? Triggerwarnung, drastische Gewalt, Unzucht und Folter. Die Dubliner? Triggerwarnung, Pädophilie. Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. Es sind auch nicht nur Geringverdiener, die sich verletzt fühlen könnten. Was ist mit den Reichen, die sich vor der Außenwelt abschotten, um dem Trigger einer Begegnung mit echten Menschen aus den ärmeren Schichten zu entgehen? Ist die Isolierung in abgeschirmten, geschützten Räumen nicht genau die Strategie der Reichen? Der Fall der Religionen ist in diesem Zusammenhang freilich besonders interessant. Vertreter muslimischer Organisationen führen in Westeuropa eine Kampagne, um Blasphemie und die Missachtung religiöser Gefühle gesetzlich verbieten zu lassen. Okay, aber müsste man dieses Verbot dann nicht auch auf die religiösen Schriften selbst ausweiten und die Bibel bzw. den Koran verbieten oder nach den Kriterien politischer Korrektheit komplett neu schreiben? Am Ende entstünde unweigerlich die paradoxe Situation, dass viele Menschen sich durch derart verallgemeinerte Triggerwarnungen verletzt fühlen und sie als repressives Regime totaler Kontrolle empfinden würden. Wir sollten schon die Grundprämisse des Beirats der Columbia University zurückweisen. Die Studierenden müssen sich im Klassenzimmer sicher fühlen. Nein, müssen sie nicht. Vielmehr müssen sie lernen, wie man all den Erniedrigungen und Ungerechtigkeiten des Lebens offen entgegentreten und sie bekämpfen kann. Die Lebenssicht des Beirats ist von Grund auf falsch. Es wird Zeit, dass die Studierenden lernen, dass das Leben aus lauter Triggern besteht. Sich für 4 Jahre in einen großen, geschützten Raum zurückzuziehen, geht genau in die falsche Richtung. Sie müssten angeleitet werden, aus dem großen, sicheren Kokon heraus und in das gefährliche, unsichere Leben einzutreten, um dort aktiv zu werden und einzugreifen. Um sexuelle Gewalt wirklich zu begreifen, muss man von ihr schockiert, ja sogar traumatisiert sein. Wenn wir uns auf aseptische, technische Beschreibungen beschränken, handeln wir genau wie diejenigen, die Folter als verschärfte Verhörtechnik oder Vergewaltigung als verschärfte Verführungstechnik bezeichnen. Nur das Schlucken der Sache selbst ist letztlich imstande, uns dagegen zu impfen. Die Folgen jener anderen Haltung sind bereits sichtbar. Als Facebook Anfang September 2016 das berühmte Foto des Napalm-Mädchens, jener verängstigten neunjährigen Vietnamesin, die vor einem Brandbombenangriff flieht, zensierte, lautete die scheinheilige Begründung, man wolle gegen Abbildungen kindlicher Nacktheit, die sich als Kinderpornografie auslegen ließen, vorgehen. Die offensichtliche politische Dimension des Bildes wurde ignoriert. Genau darin liegt das politische Problem der politischen Korrektheit.
Das Buch der Woche.
Wie wahrscheinlich alle Bücher Žižeks ist auch der Mutter Hoffnungslosigkeit am Schluss eine dringliche Aufforderung zum Handeln. Oder wie Žižek selbst es schreibt, die Lösung besteht also nicht darin, besonders vorsichtig zu agieren und riskante Schritte zu vermeiden, denn mit dieser Vorgehensweise folgen wir genau der Logik, die in die Katastrophe führt. Er zählt einige Beispiele für solche bereits eingetretenen Katastrophen, wie zum Beispiel die Apokalypse in China auf, wo das Smog in etlichen Großstädten so schlimm wurde Ende 2016, dass viele aufs Land geflüchtet sind. Und er zeigt auf, wie unglaublich schnell diese Katastrophen zu Normalitäten wurden. Aber mit falschen, hoffnungsvollen Appellen, das haben wir in der ersten Folge dieser kleinen Reihe gehört, ist laut Žižek nichts zu gewinnen. Wir werden erst dann wirklich etwas tun, wenn uns das Gefühl übermannt hat, dass die Lage wirklich hoffnungslos ist. Und dafür ist es laut Žižek höchste Zeit. Hören wir aber auf mit einem etwas lustigeren Ausschnitt. Žižek ist ja auch Psychoanalytiker und es gibt einige Passagen im Buch, in denen er psychoanalytische Kriterien auf Politik anwendet oder gewisse Phänomene, jedenfalls zunächst mal, psychologisch analysiert. Zum Beispiel eine Kunstaktion aus dem Frühling 2015. Die Leute fragen sich oft, ob man sich wirklich vorstellen kann, wie es ist, eine andere Person zu sein. Ein Psychoanalytiker würde dazu sagen, dass man sich nicht einmal vorstellen kann, wie es ist, man selbst zu sein. Oder genauer, wir stellen uns nur vor, wir selbst zu sein, ohne dass wir es wirklich sind. Sehen wir uns ein Beispiel für diese Unmöglichkeit an, wir selbst zu sein. Im Frühjahr 2015 berichteten britische Medien ausführlich über den Fall der Grace Gelder, einer Fotografin, die, inspiriert von indischer Meditation und einem Lied von Björk, in dem es an einer Stelle heißt »My name Isobel, married to myself«, beschloss, genau das zu tun. Sie organisierte eine Hochzeitsfeier mit allem drum und dran, gab sich selbst das Ehegelöbnis, steckte sich einen Ehering an den Finger und gab sich im Spiegel einen Hochzeitskuss. Die Idee des Self-Dating und der Selbstheirat beschränkt sich keineswegs nur auf ein paar exzentrische Einzelfälle, sondern zieht im Netz immer weitere Kreise. Es gibt auch schon zahlreiche detaillierte Anleitungen zum Ablauf eines solchen Dates mit sich selbst. So soll der oder die angehende Selbstverliebte zärtliche Botschaften in der eigenen Wohnung verteilen, diese vor dem Date schön aufräumen, einen Tisch mit Kerzen vorbereiten, sich in Schale werfen und den Freunden Bescheid sagen, dass man eine wichtige Verabredung mit sich selbst habe. Ziel des Self-Dating ist es, ein tiefes Wissen über sich selbst zu erlangen, zu erkennen, wer man wirklich ist und was man wirklich will. Indem ich von meinem tieferen Selbst ein Gelübde ablege, kann ich mich selbst akzeptieren, innere Harmonie erlangen und werde so imstande sein, ein hochzufriedenes Leben zu führen. Oder doch nicht? Bevor wir uns über solche Ideen kaputtlachen und sie als extremen Ausdruck des typischen pathologischen Narzissmus unserer Zeit abtun, sollten wir erkennen, dass auch etwas Wahres in ihnen steckt. Self-Dating und Selbstheirat setzen voraus, dass ich nicht unmittelbar eins mit mir selbst bin. Ich kann mich selbst ja nur heiraten, wenn ich nicht unmittelbar ich selbst bin und meine Einheit mit mir selbst vom großen Anderen registriert, in einer symbolischen Zeremonie aufgeführt und offiziell gemacht werden muss. Hier wird es allerdings problematisch. Wie verhält sich diese Einschreibung in die symbolische Ordnung, für die ich dann mit mir selbst verheiratet bin, zu meiner unmittelbaren Selbsterfahrung? Was ist, wenn bei meiner Selbsterforschung herauskommt, dass ich das, was ich da finde, überhaupt nicht mag? Was, wenn ich nur auf widerliche Dinge wie Neid, sadistische Fantasien und abstoßende sexuelle Obsessionen stoße? Was, wenn der viel umjubelte innere Reichtum meiner Persönlichkeit in sich exkrementell ist, wenn ich also in Wirklichkeit voller Scheiße bin? Kurzum, was ist, wenn ich feststelle, dass ich mein eigener Nächster im streng biblischen Sinne bin und den Kontakt zu anderen allein aus dem Grund suche, weil ich mir selbst entkommen will? Es heißt, um andere lieben zu können, müsse man sich selbst lieben, aber stimmt das wirklich? Was, wenn das Gegenteil zutrifft? Und zwar in zweierlei Hinsicht. Ich liebe andere, um mir selbst zu entkommen, und ich kann mich selbst nur insofern lieben, als ich andere lieben kann. Die Selbstheirat setzt voraus, dass ich meinen Frieden mit mir gemacht habe. Was aber, wenn ich mich nicht mit mir selbst versöhnen kann? Und was, wenn mir das erst vollständig klar wird, nachdem ich mich selbst geheiratet habe? Soll ich mich ganz formell von mir scheiden lassen? Und sollte eine solche Scheidung auch Katholiken erlaubt sein?
Das Buch der Woche.